Ja, liebe Teenies, wenn ihr demnächst mal so richtig schwitzen müsst, dann denkt doch einfach an eure Freizeit zurück. Ja. Dann ist das richtig erfrischend, wenn man an so eine Nacht auf der Koppenstein im Regen denkt. Aber so eine Nacht bei bedecktem Himmel, das hat auch irgendwie was Trübes, was Bedrückendes. Man sieht keine Sterne. Und wenn es dann noch ein paar Tage lang so ist und man tagsüber auch keine Sonne sieht und keine Wärme, dann kann man sich das kaum noch vorstellen, dass die Sonne scheint und es richtig schön warm ist. Und es gab mal so eine Zeit im Mittelalter, die war auch irgendwie total vernebelt und verregnet, geistlich gesehen, könnte man sagen. Die Schriftgelehrten und eigentlich auch die Machtbesessenen, leider auch der Kirche, haben den Leuten die Sicht genommen. Und die Sicht auf Gott war eigentlich durch religiösen Druck vernebelt. Es gab diesen Ablasshandel, es mussten Riesenkirchen gebaut werden. Man erinnere sich an den Petersdom, vielleicht war da jemand schon mal von euch, oder auch der Kölner Dom, das war auch diese Zeit. Und da mussten die Leute für schwitzen und bluten und bekamen ein schlechtes Gewissen, wenn sie nicht genug Geld an die Kirche gegeben haben. Und deshalb war die Wiederentdeckung von Martin Luther und den Reformatoren so ungeheuer wichtig. Allein durch das Wort, da haben wir ja letzten Sonntag drüber gesprochen, allein durch die Schrift kann Gott gehört und verstanden werden. Und allein im Glauben, das ist heute das Thema, können wir Gott nahe sein. Also es ist beides mal ein Allein, aber unter einer gewissen Hinsicht. Und allein im Glauben können wir Gott nahe sein. Da bricht sein Licht durch, seine Gnade. Ohne Glauben, das hat Martin Luther ganz deutlich erkannt, kann man Gott nicht begegnen. Und der ganze kirchliche Pomp, der auch heute teilweise noch erlebt werden kann, und auch irgendwelche spirituellen Übungen, das ist ja heute ziemlich ein Trend, die sind ohne den Glauben an Gott nutzlos. Und auch die Bibel, wenn sie nicht zum Glauben führt, dann bleibt ihr Studium nutzlos. Und nochmal zu diesem Bild zurückzukommen, Glaube ist irgendwie, wie wenn man bei einem trüben Nebelwetter vielleicht einen Flug vor sich hat. Ja, weiß nicht, wer das schon mal so erlebt hat, also bei richtig grottenschlechtem Wetter hat man einen Flug gebucht, man steigt ein, die Maschine hebt ab und irgendwann kommt dieser Moment, wo das Flugzeug durch die Wolkendecke bricht, egal wie hoch. Und das habe ich, wenn ich es erlebt habe, es war nicht so häufig, aber immer als fantastisch empfunden. Ja. Irgendwie auch dieses Wissen, da unten, da schifft es jetzt, ja, da ist schlechtes Wetter, da ist kalt und plötzlich kommt die Sonne über der Wolkendecke durch. Und so ist das vielleicht auch mit dem Glauben. Alle Vergleiche hinken natürlich irgendwie, aber im Bild ist vielleicht allein die Schrift das Flugzeug. Nur wenn das immer knapp über dem Boden im Nebel rumgurkt, ja, dann bringt das nichts, dann bleibt alles grau und undurchsichtig. Es muss die Wolkendecke durchbrechen. Und das ist der Glaube. Es wird auf einmal hell. Wer glaubt, weiß ganz sicher, Gott ist da. Gott liebt mich. So sicher wie die Sonne über der Wolkendecke ist Gott da. Und er will mir gnädig begegnen. Und dann wird es wie bei Luther im Leben auf einmal ganz hell und warm in seiner Nähe. Vielleicht überlegt ihr mal kurz einen Moment, mit was für einem Bild ihr euren Glauben umschreiben würdet. Das ist manchmal ganz gut, auch im Gespräch mit anderen, dass man sich so ein bisschen Vergleiche sucht. Das hat ja Jesus auch gemacht in vielen Gleichnissen. Mit was würdet ihr euren Glauben an Jesus vergleichen? Mit welchem Bild? Das mit dem Flugzeug war eine Idee. Vielleicht etwas, was die innige Beziehung zu Gott richtig gut verdeutlicht. Vielleicht ist es ein Rettungsring, ein Sicherungsseil, für manche vielleicht auch ein Airbag. Also solche Vergleiche, ich finde die immer ganz gut, wenn es um unsere unmittelbare Rettung geht. Aber das ist ja nur die Notmaßnahme. Das drückt nicht das dauerhafte Zusammensein mit Gott aus. Das ist irgendwie zu wenig. Wir sprechen auch gerne davon, dass Glaube Beziehung ist. Wird ganz häufig erwähnt. Ich mache das auch. Aber ist das nicht eigentlich viel zu wenig? Eine Beziehung, das kann man doch eigentlich zu allem und jedem haben. Ja, ich habe sogar eine Beziehung zu unserem Meerschweinchen. Ja, also irgendwie hat man doch eine Beziehung zu allem Möglichen. Deswegen sagt dieses Wort Beziehung doch nichts aus. Das ist doch viel zu wenig. Glaube nach biblischem Verständnis geht viel tiefer. Es ist tiefes Vertrauen in den real existierenden Gott. Ja, es ist Liebe zu Gott. Und da ist das Ende der Angst. Da ist Geborgenheit. Und Glaube ist deswegen auch nicht weniger als Wissen, sondern er ist mehr. Es ist mehr als Wissen. Aber leider gibt es dann diese miese Peter, die uns den Gottesglauben austreiben wollen. Die Misstrauischen, die Besserwisser. Die an sich selbst Gläubigen, könnte man vielleicht auch sagen. Und das geht ja schon im Kindergarten los heute. Ja? Das geht im Kindergarten los, das Misstrauen in Gottes Wort und letztlich in ihn selbst und seinen Sohn Jesus Christus gesät wird. Das setzt sich in der Schule nicht selten fort. Die Medien tun ein Übriges. Und wer studiert, und leider muss ich das sagen, selbst wer Theologie studiert, bleibt davon nicht verschont. Und es gibt auch so eine Besserwisser-Geschichte in der Bibel. Es wurde ja schon gesagt, der Armin hat kurz gezögert, ich auch, ich habe schnell noch mal gucken müssen, wo fangen wir eigentlich an? Weil ich habe mich entschieden, mal so voll mittendrin anzufangen in der Geschichte. Eigentlich geht es um Johannes Kapitel 9, die bekannte Geschichte vom Blindgeborenen, den Jesus geheilt hat. Und positiv ausgedrückt, ist das eine Geschichte von einem, der sich von Jesus die Augen öffnen ließ, in mehrerlei Hinsicht, der zum Glauben fand, der die Verbindung zu Gott fand und diese Verbindung nicht abreißen ließ, selbst als es richtig dunkel um ihn wurde, als es neblig wurde, als Nebelkerzen der Pharisäer gezündet wurden, obwohl er heftig bedrängt wurde. Wir steigen mal mittendrin ein, Johannes 9, Verse 29 bis 41. Wir lesen aber zunächst mal nur bis Vers 34. Wir, Vers 29, wir wissen, sagen die Pharisäer, dass Gott zu Mose gesprochen hat, aber von diesem Menschen, und damit meinen sie Jesus, wissen wir nicht einmal, woher er kommt. Der Geheilte antwortete: Das ist wirklich seltsam. Ihr wisst nicht, woher er kommt und mich hat er sehend gemacht? Wir wissen doch alle, dass Gott das Gebet von Sündern nicht hört. Er hört nur auf die, die ihn ehren und seinen Willen befolgen. Seit die Welt besteht, hat noch niemand von einem Menschen berichtet, der einen Blindgeborenen sehend gemacht hat. Käme dieser Mann nicht von Gott, so wäre er dazu nicht fähig gewesen. Sie, die Pharisäer, erwiderten: Du bist ja schon von deiner Geburt her ein ausgemachter Sünder und dann willst du uns belehren? Und sie warfen ihn hinaus. Zunächst mal nur bis dahin. Ich bin hier bewusst eingestiegen, weil an dieser Stelle steht: Wir wissen. Wir wissen, sagen die Pharisäer, und das ist ihr erster Fehler. Selbstbewusstsein ist ja gut. Aber Vorsicht, Besserwisserei und Überheblichkeit sind nahe Verwandte. Überheblichkeit zerstört Vertrauen. Überheblichkeit macht Glauben kaputt. Und Überheblichkeit war zum Beispiel Ende des 18. Jahrhunderts besonders ausgeprägt. Also lange Zeit nach Luther, vielleicht so genau dazwischen, zwischen seiner Zeit und uns heute. Die Vernunft wurde damals zur neuen Gottheit erklärt. Sie soll die Welt verbessern, das glauben ja viele immer noch. Euphorisch hatte man sie gefeiert Und wie ging das dann aus? Ja, sie ist in einem blutigen Gemetzel geendet in der Französischen Revolution. Bereits 10 Jahre vor dieser Revolution, 1779, habe ich nochmal nachgeguckt, lässt Matthias Claudius schon im Vorfeld so richtig die Luft raus aus dieser Utopie, dass uns die menschliche Vernunft erlösen könnte. Der dichtet ganz trocken, und ihr ahnt schon, welches Lied jetzt kommt, der Mond ist aufgegangen. Da heißt es in der 4. Strophe, wir stolzen Menschenkinder sind eitel arme Sünder und wissen gar nicht viel. So viel zum Thema Wissen, das fand ich also sehr gut, ja, sehr. Der Mann hat durchgeblickt. Und wie war das jetzt mit den Pharisäern und dem Blindgeborenen? Wussten die am Ende gar nicht viel? Und waren die nicht weniger Sünder als die anderen, die sie ständig belehren wollten und auf die sie herabsahen? Zunächst wissen sie, ja, auch in unserem Text, sie wissen, dass Gott mit Mose geredet hat. Und mit diesem Wissen lagen sie ja genau richtig, ja, das war ja ein Volltreffer. Aber jetzt verdrehen sie dieses Wissen und garnieren es mit Halbwissen und sogar mit Unwahrheit, auch gegen Jesus gerichtet, aufgrund ihres Unwissens und auch wegen böswilligem Vorsatz. Sie hatten Vorbehalte, die sie sich nicht nehmen lassen wollten. Die Pharisäer glaubten nämlich zu wissen, dass Jesus ein Sünder ist. Das, was sie dem Blindgeborenen dann auch vorwerfen, als er sie kritisiert. Sie glauben zu wissen und sie wollen, dass es so ist. Und sie sind die Besseren, die Guten, die mehr wissen als andere. Und dann kommt noch was Spannendes. Dann kommt nämlich zusätzlich noch, dass sie sagen, was sie nicht wissen. Von diesem Menschen wissen wir nicht einmal, woher er kommt. Dass Gott mit Mose geredet hat, war klar. Aber dass er genauso mit Jesus geredet hat und Jesus mit Gott noch viel enger in Verbindung stand, das müssten ja sie schon ein bisschen genauer wissen, ja, wenn sie das glauben sollten. Da wollen sie nicht mitmachen. Solange es keine 110-prozentige Sicherheit gibt, sagen sie, wir wissen nicht einmal, woher der kommt. Keine Ahnung, der kann ja heilen, wie er will, aber von Gott kommt er auf keinen Fall. Das lag natürlich auch daran, dass er mal wieder im falschen Moment geheilt hat, nämlich am Sabbat. Aber okay, wir wissen oder wir wissen nicht. Damit ist man selbst fein raus. Oder es gibt ja noch so andere Floskeln, ja, wie ihr sicher alle wisst. Ja. Damit unterstellt man eigentlich so ein gemeinsames Wissen und verschafft sich selbst die Solidarität mit den Zuhörern, obwohl die gar nicht sicher gegeben ist. Ja, also wenn ich jetzt sage, ihr wisst das ja sicher alle, da fühle ich mich ganz toll, ja, alle wissen das, ja. Aber ihr sagt vielleicht, naja, ups, ich eigentlich nicht, ja, oder ich sehe es anders. Also egal, ob es stimmt oder nicht, man sagt, wie wir alle wissen. Es klingt so, als hätte man recht. Und ich ertappe mich auch manchmal dabei, ja, dass ich so Sprüche einfach irgendwie, die rutschen mir raus, ja. Man benutzt solche Phrasen manchmal. Und die Frage habe ich mir dann schon selbst gestellt, wenn ich sowas sage, weiß ich dann wirklich was? Habe ich da sicheres Wissen? Oder berufe ich mich eher aufs Hörensagen, auf die große Mehrheit? Baue ich da vielleicht nur auf Vermutungen? Es ist interessant, genau hinzuhören, wenn jemand sagt oder schreibt, wir wissen. Also wir wissen oder wir wissen nicht. Wir wissen heute zum Beispiel, dass der Fisch einmal an Land ging. Ja. Oder wir wissen, dass mit Hilfe alternativer Energien der Klimawandel gestoppt werden kann. Oder wir wissen, dass Wohlstand und Freiheit Frieden bringt. Das wissen wir, denken wir, glauben wir. Und wir wissen nicht, dass es noch geschickter, es klingt nicht so festgelegt, ja, es klingt so, ja, eigentlich ganz nett, wir wissen nicht. Es ist aber genau oft auch eine Festlegung. Es ist eine Festlegung. Beispiel: Wir wissen nicht, ob überzeugte Christen ungefährlicher sind als Islamisten. Wir wissen nicht, das klingt so schön demütig, ja, kann aber auch ein Misstrauensvotum sein. Die Festlegung eines Vorurteils. So wie bei den Pharisäern damals. Genau das haben sie gemacht. Sie waren sich im Voraus schon einig, dieser Jesus ist mit Sicherheit nicht der Messias. Das wissen wir, das haben wir so festgelegt. Und wo sie wissen könnten, weil sie Gott vertrauen sollten, wollen sie es lieber nicht wissen. Ich will es manchmal auch nicht so genau wissen. Ist es wirklich Sünde, wenn ich einen anderen fertig mache? Wo ich denke, das mache ich zu Recht, weil dem muss ich es irgendwann mal heimzahlen. Oder ist es wirklich schlimm, wenn ich mich auf Kosten anderer belustige? Da denke ich vielleicht lieber nicht so genau nach, was Jesus davon hält. Aber Jesus, wir kommen zurück zur Geschichte, hat hier einen Blinden geheilt. Einen Blindgeborenen. Nur hat er nicht nur diesen Blinden geheilt, sondern er will viel mehr. Er will den Leuten und auch den Pharisäern. Das muss man immer wissen. Jesus hat auch Pharisäer lieb. Das ist wirklich so. Er muss mit denen nur manchmal ziemlich hart ins Gericht gehen, damit sie überhaupt noch was kapieren. Er will den Leuten und den Pharisäern die selbst zugehaltenen Augen öffnen. Für etwas viel Größeres als das selbst auferlegte Regelwerk, ja, dieses moralische Regelwerk, was die Pharisäer damals aufgebaut haben. Jesus will die Verbindung, die den Menschen fehlt, dass sie endlich lernen, ihrem himmlischen Vater zu vertrauen. Das ändert ihr Leben von innen heraus. Darum geht es beim Glauben. Es geht nicht nur um Wissen, um Anhäufung von Wissen und Richtigkeiten, sondern es geht um eine grundsätzliche innere Veränderung, die nur Gott selbst bewirken kann. Und damit das passiert, ist Jesus Mensch geworden. Das ist seine Mission. Er ist der Messias, auf den die Menschen damals gewartet haben. Er allein kann diese kaputte Verbindung zu Gott wiederherstellen und er will diesen Leuten die Scheuklappen nehmen, will den Nebel lichten. Und was wäre dafür eine stärkere Unterstreichung als die Heilung eines Blindgeborenen? Was passiert, ist ja total unfassbar und es ist medizinisch ein absolutes Rätsel und es ist trotzdem auch unbestreitbar. Es ist eine absolute Provokation für die Jesus-Skeptiker damals und heute. Ich finde das immer wieder spannend. Achtet mal darauf, in der Bibel werden die Wunder Jesu in den allerseltensten Fällen als tatsächliches Ereignis in Frage gestellt. Es geht einfach nicht. Es gibt so viele Zeugen. Ja, es gibt auch hier einen Mann, der ist blind geboren und jetzt kann er sehen. Wie will man das bestreiten? Ja, der läuft ja nicht gegen den nächsten Tempelpfosten, ja, weil er nur eine Show macht. Also da ist dieser blindgeborene Bettler in Jerusalem, so geht die Geschichte los. Und Jesus sieht den beim Vorüberlaufen und die Jünger fragen gleich, warum ist der blind? Ja, da muss doch irgendwie eine Ursache vorliegen, vielleicht ist er ein besonders schlimmer Sünder. Jesus sagt, nein, Krankheit und Tod, das ist seit dem Sündenfall normal. Das ist der Normalzustand, der traurige Normalfall in einer von Gott getrennten, in einer von Gott abgeschnürten Schöpfung. Die Natur, die Schöpfung, die läuft in der Computersprache gesprochen so, sozusagen nur noch im abgesicherten Modus. Ja, das ist ein Notprogramm. Bei aller Faszination, die ich selber an der Natur habe, muss mir das immer klar sein. Dieser ganze Kampf ums Dasein, diese Krankheiten, dieser Tod, der uns auch hier immer wieder begegnet, das ist der Normalzustand. Und wenn nicht Gott diesen abgesicherten Modus fahren würde und seine bewahrende Hand über diese kaputte Schöpfung halten würde, wäre es sowieso ganz aus. Also bei diesem blinden Mann, da muss kein konkretes Vergehen vorliegen, das sagt Jesus ganz klar. Wenn jemand krank oder behindert ist, wie dieser Blinde, bis heute, dann muss keine konkrete Schuld vorliegen, damit es ihm so geht. Aber dieser Fall war jetzt ein besonderer. Gottes Macht sollte an dem Mann sichtbar werden. Das war die eigentliche Aktion hier. Und die wird sichtbar natürlich einerseits durch diese physische Heilung, ein echter Akt des Schöpfers. Jesus heilt den Mann mit einem Brei. Tatsache ist, dass er dann, als er zum Teich Siloa geht und sich abwäscht, wirklich wieder sehen kann. Ein medizinisches Rätsel. Ich glaube auch nicht, dass Jesus diesen Brei unbedingt gebraucht hätte. Ja, aber er hat es so gemacht. Manchmal macht das ohne irgendein Mittel, manchmal mit. So, und nachdem das passiert ist und eigentlich alles klar ist und auch mitbekommen wurde von allen, die drumherum waren, inklusive des Blindgeborenen, dass Jesus ihn geheilt hat, schleppen ihn die Leute zu den Pharisäern, um die Sache endgültig zu klären. Was ist hier los? Manche sind ungläubig, können das gar nicht fassen und denken, vielleicht haben die Pharisäer einen Tipp, vielleicht haben die eine Antwort. Und es war ja klar, es hat ja Jesus getan. Und man ahnte schon, Jesus und die Pharisäer, das gibt natürlich, das gibt Action, ja. Das wird spannend. Und dann kam es ja, wie es kommen musste. Wunder hin oder her, es war Sabbat. Das geht gar nicht. Ja, es geht überhaupt nicht bei den Pharisäern. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal in Israel war. Da gibt es sogenannte Schabbat-Elevator, ja, also Sabbat-Aufzüge. Also wenn man an einem Schabbat in Israel anreist und in einem Hotel mit 20 Stockwerken übernachtet, ist das total nervig. Ja, weil dann ist der im Schabbat-Modus. Das heißt, der den Aufzug benutzt, soll keine Knöpfe drücken müssen. Das heißt, der Aufzug ist so programmiert, dass er in jedem Stockwerk hält, egal ob da jemand aus- oder einsteigt. Ja. Also ich will mich jetzt nicht lustig machen, aber es ist schon eigentlich eine Perversion von dem, was Gottes Gebote zum Sabbat sagen. Das hat sich verselbstständigt, bis heute, leider. Ja. Die Pharisäer haben es auch nicht geblickt. Die haben sich zusätzliche Regeln gemacht, um bloß kein wirklich von Gott gegebenes Gebot übertreten zu müssen. War vielleicht gut gemeint, aber schlecht gemacht. Manche haben allerdings schon gleich begriffen damals, das Ganze mit dem Blindgeborenen, das war ein Gotteszeichen. Das war ein Zeichen, was Gott selbst setzen will. Aber dann wieder der Rückfall. Es kann nicht von Gott kommen, weil das passiert am Sabbat und das passt nicht, ihrer Meinung nach. Und der Geheilte stellt sich dann den kritischen Fragen der Pharisäer und er bleibt bei seiner Geschichte. Das ist das Dumme aus Sicht der Pharisäer, rückt er einfach nicht ab. Er sagt, der Mann hat mich geheilt, der muss mal mindestens ein Prophet sein. Und die Pharisäer überlegen dann, vielleicht kann man die Sache doch noch ein bisschen abbiegen. Vielleicht kann man das Ganze ins Reich der Märchen verbannen, obwohl sie wussten, das ist eigentlich aussichtslos. Ja, war es vielleicht doch nur ein billiger Trick? Hat der Mann bloß den Blinden gemimt, um das ganz große Wunder zu inszenieren? Das wäre ja vielleicht noch eine Möglichkeit. Also her mit den Eltern. Vielleicht können wir die noch ein bisschen unter Druck setzen. Ja, was haben die zu sagen? Und wir lesen, also lest unbedingt nochmal das ganze Kapitel 9 zu Hause, ist sehr spannend. Die wurden vorher schon unter Druck gesetzt, die Eltern, ähnlich wie die Kirche die Christen zur Zeit Martin Luthers unter Druck gesetzt hat. Wer sich zu Jesus hält, der muss befürchten, aus der Synagogengemeinschaft ausgeschlossen zu werden. Das wussten die Eltern, das hatten die im Hinterkopf. Wenn wir jetzt zu viel Jesus-Sympathie bekunden, dann werden wir rausgeschmissen. Und das ist fast köstlich. Die Antwort der Eltern ist genauso trickreich, wie die Pharisäer reden. Und die verwenden auch wieder dieses Stichwort, wir wissen oder wissen. Die kennen ihre die Pharisäer kennen sie offensichtlich sehr gut. Ja. Und dann setzen sie dieses Wissen auch geradezu pharisäerhaft ein. Es ist eine schlagkräftige Verteidigung, was da kommt, aber es sind auch schlicht die Tatsachen, die den Fake-Vorwurf entkräften. Wir lesen ab Vers 20, wir wissen, dass er unser Sohn ist. Stammbuch, ja. Und blind geboren wurde. Aber wir haben keine Ahnung, auf welche Weise er sehend wurde. So nach dem Motto, wir waren ja nicht dabei. Oder wer ihn sehend gemacht hat, fragt ihn selbst. Er ist alt genug, um selbst zu antworten. Klasse Antwort, ja, von Eltern in einer Art Verhör. Okay, die Sache selber leugnen sie nicht. Der Mann war tatsächlich blind und außerdem war er viel zu bekannt. Und für die Pharisäer war jetzt das Risiko auch viel zu hoch, sich lächerlich zu machen. Sie können das nicht bestreiten und die Eltern knicken nicht ein, der Blindgeborene knickt nicht ein, das Ganze lässt sich nicht vertuschen. Und jetzt versuchen sie mit allen ihnen noch zur Verfügung stehenden Mitteln, die Geschichte loszuwerden. Blinder Eifer, das trifft bei denen wörtlich zu. Und zugegeben, ja, bei uns ist es auch manchmal so, wenn etwas, was Gott tut, nicht in unser Denkschema passt, dann sind wir auch manchmal blind vor falschem Eifer. Hier ist ein blindgeborener Mann geheilt worden, illegal aus Sicht der Pharisäer, am falschen Ort, zum falschen Zeitpunkt und ganz wichtig, vom falschen Mann. Das ist die totale Provokation. Und dann kommt das ganz typisch, das kennt ihr vielleicht auch, wenn Argumente nicht mehr funktionieren, dann wird gemobbt. Ja, dann wird die Lästerkeule rausgezogen, dann wird geschimpft, dann wird eingeschüchtert, dann wird schlecht gemacht. Dann wird der andere in den Dreck gezogen und jetzt wird dieser Mann nochmal herbeizitiert. Lässt er sich vielleicht jetzt einschüchtern? Lässt er sich vielleicht Jesus gegenüber nochmal zum Blinden machen? Du bist sein Jünger. Du bist ein Jünger dieses Menschen. Wir aber sind Jünger von Mose, sagen sie ihm nochmal. Also da packen sie ihre Referenz aus, ja, ihren Titel, ja, so nach dem Motto, wir kommen von der Elite-Uni. Mose ist unser Professor. Da kann niemand widersprechen. Wir wissen, dass Gott zu Mose gesprochen hat, aber von diesem Menschen wissen wir nicht einmal, woher er kommt. Und irgendwie ist es dann auch verständlich, dass dem Geheilten jetzt endgültig der Kragen platzt. Ja, auch bei dem schlägt die Verteidigung in Angriff um. Und der Geheilte antwortete, heißt es dann in Vers 30, das ist wirklich seltsam, ihr wisst nicht, woher er kommt und mich hat er sehend gemacht. Wir wissen doch alle, dass Gott das Gebet von Sündern nicht hört. Er hört nur auf die, die ihn ehren und seinen Willen befolgen. Seit die Welt besteht, hat noch niemand einen Menschen geheilt, der einen Blindgeborenen geheilt und sehend gemacht. Und die Pharisäer bemerken jetzt gar nicht, dass sie selbst eigentlich völlig verblendet zum Werkzeug Gottes werden. Ist euch das schon mal aufgefallen in der Geschichte? Eigentlich bekennt dieser Blindgeborene zum Gegenangriff gezwungen immer deutlicher, wer Jesus tatsächlich ist. Er findet Stück um Stück zum Glauben. Nicht bloß die Freude über seine Heilung bestimmt ihn, sondern immer mehr das Nachdenken über den, der ihn geheilt hat. Und dann sieht er auf einmal nicht nur bloß Häuser und Tempel und grimmige Pharisäergesichter, sondern er sieht den Messias. Die Pharisäer müssen falsch liegen mit ihrem Vorwurf. Das ist ihm klar. Und es ist ihm auch klar, dass Jesus nicht der Sünder sein kann, für den ihn die Pharisäer halten. Dem Mann wird nach und nach alles sonnenklar. Zunächst hat er einfach nur geglaubt, dass Jesus ihm helfen kann. Und jetzt beginnt bei ihm der viel tiefere, wichtigere Heilungsakt. Es muss mehr dahinter stecken. Da muss Gott selbst am Werk gewesen sein. Und dann lässt er die Pharisäer denken, was sie wollen. Ja, lass sie denken, was sie wollen. Er sieht es mit seinen Augen anders und bleibt dabei. Käme dieser Mann nicht von Gott, so wäre er dazu nicht fähig gewesen. Genau das ist es. Und jetzt können die schimpfen, wie sie wollen. Und es kommt ja noch schlimmer. Sie stoßen ihn nicht nur aus der Befragung hinaus, sondern das machen sie wahr, was sie vorher angedroht haben, wovor auch die Eltern Schiss hatten. Sie schließen ihn aus der Synagogengemeinschaft aus. Und das, ihr letztes Mittel, wird ihnen gleichzeitig zum Gerichtsurteil. Wir springen mal ganz ans Ende des Kapitels, Verse 39. Da rechnet Jesus gründlich mit ihnen ab. Ich bin in diese Welt gekommen, sagt er, damit die Blinden sehend und die Sehenden blind werden. Darin vollzieht sich das Gericht. Und einige haben es jetzt endlich kapiert. Einige Pharisäer, die in der Nähe standen, hörten das und sagten, soll das etwa heißen, dass wir auch blind sind? Das war ein ganz wichtiger erster Schritt zur Besserung. Ich hoffe, die haben weitergemacht. Aber Jesus antwortete, wenn ihr blind wärt, würde euch keine Schuld angerechnet, weil ihr aber sagt, wir wissen, ja, oder wir können sehen, bleibt eure Schuld bestehen. Wissender Unglaube, das gibt's. Und Jesus sagt ihnen auf den Kopf zu, dass sie sich für ihre Sturheit verantworten müssen. Sie hätten sehen müssen und werden wegen ihrer selbstgewählten Blindheit verurteilt. Die kommt nicht einfach so über sie, sondern die haben sie selbst gewollt. Und sie müssen so lange blind bleiben, wie sie ihre Schuld nicht bekennen. Sonst droht ihnen Gottes letztes Gericht. Aber nochmal zurück zu dem, womit sie überhaupt nicht gerechnet haben, dass das, was sie dem blindgeborenen Geheilten angetan haben mit dem Rauswurf, das wird dem zur entscheidenden Glaubenshilfe. Denn Jesus lässt den Geheilten nicht allein in dieser kritischen Situation nach dem Rausschmiss, sondern erstens, er sieht, was mit dem Mann passiert ist. Zweitens, sieht er, was in ihm vorgeht. Und drittens, sieht er, dass er jetzt die alles entscheidende Glaubenshilfe braucht. Und das finde ich toll. Jetzt geht Jesus auf diesen Mann zu. Nochmal. Jesus sucht und findet ihn. Und jetzt ist nicht nur seine Gesundheit, jetzt ist der ganze Kerl dran. Wir lesen das ab Vers 35. Als Jesus hörte, dass sie ihn aus der Synagogengemeinde ausgeschlossen hatten, suchte er ihn auf und fragte ihn, willst du ganz zum Menschensohn gehören? Und da hat es bei dem geklingelt, denn Menschensohn ist ein Terminus technicus, ist ein Synonym für den Messias. Der Mann antwortete, Herr, wenn du mir sagst, wer es ist, will ich es tun. Und Jesus sagte, er steht vor dir und spricht mit dir. Bam. Ja, also das war jetzt aber eine ganz klare Ansage. Und er, Herr, ich will dir allein gehören, sagte der Mann, und warf sich vor Jesus nieder. Er warf sich anbetend nieder. Er hat erkannt, dass er der Messias ist, der Menschensohn, den der Prophet Daniel schon beschreibt und von dem es heißt, dass seine Macht ewig ist und sein Reich kein Ende hat, dem sich alle beugen müssen, auch die Pharisäer. Tiefer Glaube hat ihn erfasst. Und jetzt ist er in keiner Hinsicht mehr blind. Er ist durch Jesus mit Gott fest verbunden, im Glauben. Das nimmt ihm keiner. Da kann er sogar aus der Synagogengemeinschaft rausfliegen. Gott ist da wirklich genial, finde ich. Also das ist wirklich der Hammer. Er schafft es immer wieder, aus einer vollkommen verfahrenen Situation eine Rettungsaktion zu machen. Wie in diesem Fall. Ein super Beispiel dafür. Also, wenn du mal wegen Jesus in Schwierigkeiten gerätst, dann lerne aus dieser Geschichte. Er lässt dich darin nicht im Stich. Wenn du treu zu ihm hältst, vielleicht wenn du verspottet wirst, ja, wenn du belächelt wirst, das ist vielleicht noch die mildeste Form. Aber es gibt auch handfestes Mobbing gegen Christen. Ja, wenn dir sowas passiert, dann sei dir sicher, egal wo, du kannst nicht rausfliegen. Ja, auch nicht aus deinem Job, ohne in Jesu Armen zu landen. Und wenn du keine Kraft mehr hast, Jesus zu suchen in so einer Situation, dann kannst du auch das aus der Geschichte lernen. Er sucht dich und will deinen Glauben wieder stärken. Er sorgt für die Verbindung, die dir in solcher Lage vielleicht abhanden zu kommen droht. Und wenn du vielleicht als Gläubiger in so einer Situation rausgeworfen wirst und nicht mehr zurück kannst in dein altes Umfeld, das kann ja auch passieren. Ich kenne einen, der hat seinen Job verloren, weil er Christ ist. Dann hat Jesus was Besseres für dich bereit. Ja? Du musst auf keinen Fall als eingeschüchterter Mitläufer enden. Durch den Glauben stehst du am Ende immer auf der Seite des Siegers. Amen.